Hannah arbeitet heute den großen Unterschied zwischen Sehen und Gesehenwerden heraus.
Dass es da eine ganze Reihe an Menschen gibt, die sagen, sie trauen sich eigentlich kaum mehr mit dieser Brille raus.
Markus hingegen gibt den Universalgelehrten.
Ich lese gerade die Geschichte des Christentums zwischen 380 und 950. Der Aufstieg ohne religiöses Pipapo, sondern als soziales Phänomen.
Und Thorsten formuliert eine der kritischsten und komplexesten Fragen des digitalen Zeitalters.
Wer nimmt da was von wem auf und macht damit was?
Ich freue mich, diese Woche mit einem Thema aus dem Einzelhandel zu starten. Wenn man im Einzelhandel unterwegs ist, und das vor allem in Deutschland, begegnet einem ja immer die klassische Frage, ob man eine Kundenkarte bzw. eine Bonus-App besitzt. Man könnte eigentlich fast sagen, es sind gerade so die Hochzeiten von den Rabatt- und Bonus-Apps der Einzelhändler. Wenn wir jetzt auf einen Händler schauen, beziehungsweise eigentlich zwei Händler, Aldi Nord und Aldi Süd, da sehen wir eine entgegengesetzte Richtung. Diese beiden Händler haben sich dazu entschlossen, einen anderen Weg zu gehen und haben diese Woche verkündet, dass sie bewusst keine extra Rabatte mehr für App-Nutzer anbieten, im Gegensatz zu der Konkurrenz wie Lidl mit Lidl Plus, Edeka mit dem Payback-Programm oder auch Rewe mit der Bonus-App. Im letzten Jahr hatte Aldi noch ein Pilotprojekt für ein Loyalitätsprogramm in Schottland gestartet und es wurde auch viel über die Einführung in Deutschland spekuliert. Jetzt ist eben beides vom Tisch. Die Begründung der beiden Händler ist, die zunehmende Komplexität von Programmen sei nicht im Sinne des Kunden und Personen ohne Smartphone werden strukturell benachteiligt. Begleitet wird jetzt diese Entscheidung mit Werbekampagnen von der jeweiligen Gruppe. Bei Aldi Süd sieht man beispielsweise in unterschiedlichen Spots Szenen, in denen beispielsweise der Coupon in der App verschwindet, die schlechte Internetverbindung die Nutzung der Rabatt-App erschwert oder Rabatte nur auf ungewünschte Produkte gewährt werden. Beispielsweise man möchte Hundefutter kaufen und bekommt nur das Katzenfutter angeboten. Der Abbinder im Spot, ein Preis für alle, unter dem Markenversprechen Gutes für alle, der von Aldi Süd schon seit einigen Jahren geführt wird. Die Message dahinter, Aldi ist günstig ohne Bonus-App. Der ausgeschriebene Preis gilt unabhängig von App-Nutzung oder Registrierung für alle gleichermaßen. Man findet jetzt bei Aldi Süd 8 TV- und Online-Filme, Radiospots, Out-of-Home-Kampagnen, Social Media, Display-Ads, Handzettel, POS-Kommunikation. Man kann sagen, zumindest in der Region von Aldi Süd entkommt man dieser Botschaft, dass es eben keine Bonus-App und keine Bonus-Rabatte gibt, momentan kaum. Meine Frage jetzt an euch, wie ordnet ihr diese Strategie ein von Aldi Nord und Aldi Süd und die Kommunikation im Spezifischen von Aldi Süd?
Die Werbespots finde ich sehr gelungen, die bringen die Botschaft genau rüber. Grundsätzlich ist das natürlich auch eine Botschaft, die zur Positionierung von Aldi passt. Und jetzt ganz spezifisch zu diesen Apps, die es ermöglichen, Rabatte oder Boni in Anspruch zu nehmen. Das hat für mich zwei Seiten. Die eine Seite ist, und das ist jetzt auch O-Ton Christian Göbel von Aldi Süd, wir sind keine, wie er formuliert, Zwei-Kassen-Gesellschaft. Da steckt natürlich vieles drin. In dem Moment, wo du als Einzelhändler auf Rabatte und Boni setzt, grenzt du all die Menschen aus, die einfach schlichtweg keinen Bock auf Rabatte und Boni haben und sagen, also das mute ich mir nicht zu, das macht meinen Kaufprozess nur schwieriger. Und damit nimmt man ja einfach finanzielle Nachteile in Kauf. Und hier als Aldi hinzugehen und zu sagen, wir machen da nicht mit, für mich ganz dicker Pluspunkt, der auch die Aldi-Strategie unterstreicht. Und der zweite Punkt ist natürlich das ganze Thema App. Oder Apps, besser formuliert. Grundsätzlich erkenne ich bei vielen Menschen eine App-Müdigkeit, weil du kannst heute ja im Grunde nichts mehr einkaufen, wenn du keine App hast. Die Gründe, warum das so ist, sind uns allen wohl bekannt. Aldi wird auch weiterhin eigene Apps betreuen, also da macht man sich nicht frei. Hier ein gewisses Zeichen zu setzen, da nicht mitzumachen, kann ich mir vorstellen, dass das von vielen Kunden und auch potenziellen Kunden und Kundinnen durchaus positiv gewürdigt wird.
Wenn ich von der Zielgruppe der Aldianer ausgehe, die ja mal ausgerufen wurden, die also absolute No-Frills-Fans sind und nur zwei Sorten Klopapier brauchen, einmal dreilagig, vierlagig, passt das, was an Aldi Süd da macht, absolut zur Strategie. Ich erinnere nur, saying no might be the first thing in strategy to focus yourself, haben wir letzte Woche gerade gehabt. Und insofern sehe ich das von der Strategie her schon. Wenn ich mich aber so ein bisschen weiter umgucke und mir den Grund angucke, warum Unternehmen eigentlich auf diese Loyalitätsprogramme grundsätzlich gehen, glaube ich, haben sie da schon eine Challenge, weil der Zugang ist ja eigentlich nicht nur zu sagen, ich biete dir einen Boni, sondern ich kriege von dir First-Party-Data. Und je mehr ich einen Durchsatz in einem Markt habe, in dem ich eine Kundenkarte nutze, habe ich die Möglichkeit, dieses Kundenverhalten besser zu analysieren, besser zu verstehen und mir damit eigentlich einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, der gar nicht mal darum geht, unbedingt die Rabatte zu vergeben, sondern die Nutzungsmuster zu analysieren. Wenn man sich das in der Schweiz anguckt mit der Utilization Rate von den beiden Karten, von der Cumulus oder der Supercard, dann ist das nicht von der Hand zu weisen. Ist auch mit ein Grund, warum es die Rewe auch macht. Ob das jetzt zu einem Discounter passt, ist aber noch eine andere Sache. Jetzt würde ich aber gerne noch den Blick so ein bisschen schweifen lassen und noch was anderes ins Spiel bringen. Aldi hatte im selben Zug wie in Schottland das Projekt einzustellen, auch noch seinen kassenlosen Laden in Holland eingestellt und gesagt, auch die Technologie funktioniert nicht. Wenn ich das jetzt nehme aus einer Marktech-Sicht und mir dagegen Lidl angucke, dann würde ich mich mal fragen, wo der Wettbewerbsvorteil dann wirklich von Aldi liegt. Wenn ich mich frage, wie Lidl stark schon inzwischen Digital Champion ist, was die tun mit den ganzen Datensätzen. Ich weiß nicht, ob es ein Zeichen der Stärke ist oder ein Zeichen eines Ausweichens und dem Versuch, eine Positionierung im Markt zu retten.
Also ich finde, die Positionierung wird so wunderbar unterstrichen und dementsprechend finde ich es eigentlich recht gelungen. Also auch im Hinblick auf das Markenversprechen, Gutes für alle. Ich meine, darauf zielt es absolut ein und das ist mal eine klare Aussage in dem Markt. Wo ich mir aber nicht sicher bin, ist, wie eben Aldi es jetzt schaffen möchte, die Menschen trotzdem zu der Nutzung der Loyalitäts-Apps zu bewegen. Und das ist ja weiterhin erklärtes Ziel, dass man eben diese Apps in einer gewissen Art und Weise braucht. Und dafür braucht es ja einen Anreiz, damit die Menschen diese Apps nutzen. Also das ist ja auch quasi nur Mittel zum Zweck häufig, diese Bonusangebote oder diese bestimmten Preisangebote. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen doch Loyalitätsprogramme nutzen und warum sie sie nutzen, vor allem in Deutschland, dann sind es in Deutschland 94%, die sagen, sie erwarten Rabatte in den Apps. Und das zieht sich nicht nur durch den Einzelhandel durch, sondern auch bei anderen Anbietern. Wenn wir jetzt an McDonald's denken, ich würde sagen, Hauptzweck dieser App sind Rabatte und Angebote für die Nutzer. Und ich glaube, das ist dann schon eine Challenge, die Menschen dazu zu bewegen, die App zu nutzen und diese Vorteile zu realisieren, also First-Party-Data, ohne eben sowas gewähren zu können. Und da frage ich mich schon, inwiefern der Vorteil der Positionierung das aufwiegen kann, was so ein Bonus-Anreizsystem schaffen kann.
Ich glaube, das ist ein Mismatch, an dem sie arbeiten müssen. Ich würde mich fragen, wie man No-Frills oder Aldis Positionierung in so einer App auch richtig umsetzen kann. Also mal ganz blöd, es gibt genügend Kaffeeshops, die arbeiten mit einem einfachen Stempelsystem, um Rabatt zu ermöglichen. Also da kann man No-Frills spielen. Man kann auch sagen, man verzichtet auf das ganze Dürre und sagt, wir gehen nicht in Gamification rein. Deswegen haben sie ja die schottischen Tests zugemacht, weil sie gesagt haben, das ist alles viel zu viel Aufwand. Kann sich ja simple Systeme überlegen mit ganz einfachen Thresholds und eine ganz simple Rabattstruktur einführen, die einfach hilft, das auch zu untermauern. Ich sehe da eher eine Frage der Arbeit an der App selber, denn ich glaube auch, inzwischen sind die Deutschen erzogen worden, Coupon-Queens und Rabattkönige zu sein, was vor 10 Jahren vielleicht noch nicht der Fall war. Aber nichts zu bieten halte ich schon für sehr challenging. Da musst du schon hingehen und sehr gute Preisvorteile bieten.
Und sie lieben es ja auch, das kommt ja noch hinzu. Eben, also diese Begeisterung für Rabatte, das, was früher vielleicht die Person war, die am Frühstückstisch die Kataloge durchgeblättert hat, ist halt heute der jüngere Nutzer, der sich durch die Apps arbeitet und diese vermeintlichen Rabatte eben identifiziert und für sich nutzt.
Ich will da nochmal anknüpfen an der strategischen Fragestellung. Anna, du hast ja gesagt, Markenversprechen Aldi ist Gutes für alle. Hier liegt tatsächlich das strategische Problem, was ihr beide ja im Grunde auch schon herausgearbeitet habt. Ohne Frage sitzt eine Strategie, die auf Apps verzichtet, die Rabatte und Boni gewährt, auf einer No-Frills-Strategie, was pures Hard-Discounting ist und was der Marke Aldi entspricht. Allerdings spricht man mit diesem Angebot nur ein Segment an. Nach meiner Einschätzung ist es keine Nische. Das ist ein großes Segment der Menschen, die sagen, die Botschaft verstehe ich vollkommen und wenn ich zum Aldi gehe, will ich eins haben, kein Aufwand, reine Convenience, die Sicherheit, dass ich niedrige Preise bekomme, kein Nachdenken. Davon bin ich schon überzeugt. Die Frage ist also die, ist das ein genug großes Marktsegment für einen Hard-Discounter wie Aldi? Das ist mein einer Punkt. Dann habe ich noch einen ganz anderen Zugang zu dem Thema und das ist das Thema Apps an sich. Meine These ist, ein Grund, warum wir miese Konsumstimmung haben, ist auf diese App-Manier zurückzuführen. die Leute haben viel zu viele Apps und viel zu viele schlechte Apps. Und du kannst vielleicht die gute App haben, die sensationell funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel mich in der Schweiz umgucke, die SBB-App ist eine wahre Freude. Sie funktioniert hervorragend, gibt dir tolle Angebote, ist schlau, ist smart. Aber viele Apps sind ja doch irgendwie noch in einem Experimentierstadium und die schaffen schlichtweg Verdruss. Und wir haben fast null Standardisierung in Apps. Im Kern musst du immer einen kleinen Kurs machen, wenn du eine neue App bekommst, wie funktioniert sie?
Das ist aber beabsichtigt bei vielen dieser Programme, weil es ja darum geht, du sollst ja lernen, wie kriegst du die Rabatte in einer Einzelhandelskette und die sollen ja nicht vergleichbar sein. Das ist ja das Schlimmste, dass du es monetär fast vergleichbar kriegst. Hinzu kommt, dass diese Loyalty-Programme ja versuchen wegzugehen von den monetären Werten hin zu Fringe-Benefits.
Nur noch mal unterstrichen, ja. Markus, ich stimme dir hundertprozentig zu, aber genau das schafft bei vielen Kundinnen und Kunden Verdruss und fördert die miese Konsumstimmung.
Aber das, glaube ich, ist jetzt eine steile These.
Also ich gehe nicht so weit, dass ich sage, dass deswegen die Konsumstimmung kippt. Aber wenn du die Utilization Rate dir anguckst, was die meistgenutzte Funktion in Loyalty-Programmen ist und häufig die einzig genutzte ist, aktivieren des Rabatts. Und ansonsten machen die da nichts. Und solange du die Situation hast, musst du dich schon fragen, was du da alles Komplexes baust, wenn das nicht alles attraktiv ist. Es gibt andere Beispiele, die kommen von der Nutzung her. Also wenn du an Weinclubs zum Beispiel denkst und dir anguckst, wie man dort helfen kann, dass Menschen eine erste Flasche Wein kaufen für ihr erstes Date, dann kannst du helfen, darüber Nutzen aufzubauen, wo dann dazu noch ein Rabatt kommt. Das ist ein völlig anderer Zugang. Das bedeutet aber, dass du die Customer Journeys verstanden hast und nicht nur darauf hoffst, dass er für den billigen Kaffee in den Laden kommt und dann 20 Packungen kauft und wieder rausgeht und sagt, huch, jetzt habe ich noch 5 Joghurt gekauft. Weil wenn du so weiterhin denkst, glaube ich nicht, dass du die Journey richtig bespaßt.
Ihr habt da jetzt einen sehr anspruchsvollen Blick auf das Thema, weil doch der Durchschnittsdeutsche ja mehrere dieser Apps hat und eigentlich mit dem Angebot, was man findet, schon recht zufrieden ist. Und wenn wir darauf schauen, wie gut Temu funktioniert mit solchen billigen Anreizsystemen, würde ich sagen, die meisten Menschen wollen gar nicht mehr als das Gamification-Element für einen guten Preisdeal. Also vermeintlich gut.
Ja, aber das, was du beschreibst, Hanna, das ist schon vollkommen richtig. Und ich glaube auch, dass du nicht um die Dinger herumkommst. Aber du musst dir auch nochmal überlegen, und das muss ich leider zu Thorstens Verstärkung nochmal sagen, die Rewe hat den Handzettel abgeschafft und gesagt, ihr müsst jetzt alle auf dem Ding rumhacken. Je älter du wirst, desto weniger und du geriatrisch nicht mehr fähig bist, den Finger richtig zu bewegen, desto schwieriger wird es, deinen Rabatt auszulösen. Und das haben die völlig ausgeblendet. Ich freue mich, heute in das zweite Thema einführen zu dürfen und wir kommen wieder zu einer Geschichte aus der digitalen Welt und zwar aus der Augmented Reality Welt. Vor gut einem Monat stellte Meta die Starfire Kylie Edition mit Kylie Jenner vor. Eine AR-Brille für $399, die nun von Kylie Jenner in Co-Creation mit Meta und Lusor Exotica entwickelt wurde, ist am Markt aufgeschlagen und folgt einem Playbook. Das finde ich eigentlich das Interessante daran. Das Playbook ist eigentlich ein schönes, traditionelles fast Play, wie wir es im Marketing finden. Man gehe in den Fashionmarkt, nutze einen Influencer und habe ein schön designtes Produkt, gebe sich Mühe, das über die sozialen Medien richtig gut vorzubereiten und es wird zum Erfolg. Also das Playbook Fashion plus Design plus Celebrity sollte auch in diesem Markt funktionieren. Nun bekommt man aber einen ziemlichen Backlash, der sowohl gegen die Brille als auch gegen Kylie Jenner als auch wiederum gegen Meta geht. Und die große Diskussion halt wieder etwas ist, die wir schon eigentlich seit den ersten Google Glasses hatten und komischerweise hilft das Playbook hier auch nicht, nämlich Daten abgreifen, wenn der Kunde es eigentlich gar nicht will, beziehungsweise Aufgabe der Privacy und das Data Scraping über visuelle Daten durch den Meta-Konzern. Eins muss man dem aber noch entgegenhalten, beziehungsweise zur Unterstützung sagen. Die Kategorie der AR-Brillen geht bei Meta durch die Decke. Es sind 7 Millionen KI-Brillen in 2025 verkauft. Das sollte ein Umsatzplus von 70% sein. Laut Mark Zuckerberg übersteigt die Nachfrage die Produktionskapazität. Wenn man auf die Zahlen in den Jahren davor guckt, kann man sagen, es ist eine exponentielle Zunahme. Jetzt ist die Frage, wie exponentiell das weitergeht. Aber im Großen und Ganzen scheint da doch schon ein Markt zu sein. Wie erklären wir uns das? Ist das jetzt der fünfte Abgesang auf eine AR-Brille oder VR-Brille? Oder ist das jetzt der erste Zugang, der jetzt langsam kommt? Oder hat der Kunde immer noch dieselbe Reaktanz, die man einfach nicht aus dem Markt rauskriegt?
Markus, ich bin nicht so überzeugt, dass das das falsche Playbook ist. Wenn man sich den Kern anschaut, haben wir hier zwei Zugänge, Style und Funktionalität. Jetzt nehmen wir mal an, die Funktionalität in den neueren Brillen ist immer besser geworden. Also, dass man Musik sich zuspielen kann, dass man mit der Brille telefonieren kann, dass man sie via Sprache steuern kann, dass AI integriert ist, dass man Live-Übersetzungen machen kann und natürlich die berühmt-berüchtigte Kamera, mit der man dann 1 bis 3 Minuten Filme drehen kann. Das mal ein Blick auf die Funktionalität und ich unterstelle mal, dass das jetzt alles ganz brauchbar funktioniert. Der andere Aspekt ist natürlich der Style-Aspekt. Wenn du Brillen, gleichgültig ob Klarsichtbrillen oder Sonnenbrillen, und das Volk bringen willst, ist die Frage nach dem Style. Die Versionzahl hochzufahren macht natürlich schon sehr viel Sinn. Also erste Phase war Kooperation mit großen Marken, Ray-Ban und Oakley. Und jetzt gehe ich halt hin und nehme mehr oder weniger meine eigene Brand, Meta, und füge die berühmteste Influencerin hinzu mit Kylie Jenner, die ja auch fleißig diese Brille durch die Gegend trägt. Also beim Fußball-Weltmeisterschaftsfinale Spanien gegen Argentinien saß sie mit der Brille auf der Nase neben ihrem Lebenspartner Timothée Chalamet und wurde natürlich auch oft genug in der Live-Übertragung vorgeführt. Also man hat da sicherlich den richtigen Partner gefunden, um diesen Style-Aspekt rüberzubringen. Und Kylie Jenner zielt natürlich auf die Zielgruppe der jungen Frauen. Ich glaube, das Kalkül, das man da bei Meta hat, dass man sagt, wenn wir hier gewinnen, sind wir einen großen Schritt weiter, um auch den größeren Markt zu erobern. Wo du recht hast, und ich glaube, da setzt deine Kritik an, dem Ganzen hängt natürlich sehr viel Negatives an. Du hast die Punkte genannt. Verstärktes, unbeaufsichtigtes Datensammeln auf der einen Seite und dann natürlich sehr cringe. Wer nimmt da was von wem auf und macht damit was? Ganz ohne Frage. Das ist der große Nachteil und ist sicherlich eine Hürde. Meine These wäre aber, bei vielen Menschen wird die Reaktanz nicht so hoch sein.
Ich glaube schon, dass es ein Problem ist, dass dieser Brille gerade so ein Image anhängt. Also das, was man bei den Google Glasses schon gesagt hatte, dass es nur die Glassholes nutzen, also ein schönes Kofferwort aus Glasses und Assholes, bezeichnet man jetzt ja diese Brille auch als Perversling-Brille oder wie auch immer. Also das hat schon so einen Charakter, dass eben die ersten Nutzer, die jetzt diese Brille haben, die zu diesen 7 Millionen gehören, dass es da eine ganze Reihe an Menschen gibt, die sagen, sie trauen sich eigentlich kaum mehr mit dieser Brille raus. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich der richtige Schritt, um denen entgegenzuwirken. Deswegen würde ich auch sagen, das Playbook ist in diesem Sinne gar nicht so schlecht, sich mal jemanden zu greifen, der eben die breite Masse überzeugt und dieses Image korrigiert. Ob es das Image voll korrigiert, das ist, glaube ich, noch zu hinterfragen, ob das gelingt. Aber ich würde dem mehr Chancen zuschreiben, als jetzt damals bei der Google Glasses.
Um ein bisschen Theorie zu bemühen und Rogers Modell, The Diffusion of Innovation, der also beschrieben hat, wo das Ganze hingehen muss, um die breite Masse zu erschließen, dann ist genau der eine Ansatz Segmentierung, stärkeres Hervorheben von einzelnen Funktionen für bestimmte Kundengruppen, um die Adaption möglichst leicht zu machen. Zugleich gibt es dann auch noch die Weiterentwicklung von Moore, der mit seinem Crossing the Chasm gesagt hat, du musst versuchen, über diesen Tornado zwischen den ersten Gruppen und der breiten Masse zu kommen. Und meistens musst du daran arbeiten, dass du versuchst, das Ganze so einfach zugänglich zu machen, wie es nur geht. Da hilft das sicherlich. Meine These wäre nur, dass man versucht, eigentlich verschiedene relevante Nutzenvorteile nutzt, um das Problem zu übertünchen, aber es eigentlich nicht zu lösen. Beste Beispiel ist für mich, dass man zwar die Kamera beleuchtet, sodass man sie sehen soll, wenn sie aufzeichnet, das siehst du aber nicht bei Tageslicht. Also das ist auch so ein halbherziger Zugang, wo es mir gar nicht mal um Ehrlichkeit geht, sondern um die Frage, ob man den Nutzen nun wirklich so gut kommuniziert hat, dass der über den schlechten Dingen drüber steht. Und deswegen bin ich so ein bisschen gespalten. Ich glaube, dass es ein spannender Ansatz ist, auch wenn man sich die Fotos anguckt, wie Mark Zuckerberg mit Kylie Jenner in den Spiegel guckt und beide strahlen, als wenn sie sich noch nie selbst gesehen hätten. Dann hat das schon ganz bestimmte positive Aspekte. Ich frage mich nur wirklich, ob das jetzt der entscheidende Schritt ist oder ob man nicht nochmal einen Schritt weiterkommen muss, bis das wirklich in der Masse ankommt.
Meine Haltung wäre hier, dass man eigentlich fast jede Technologie missbrauchen kann. Also auch mit dem Smartphone hatten wir eben Missbrauch, der stattgefunden hat und der dazu geführt hat, dass man heute beispielsweise in Japan keine Fotos ohne das Kamerageräusch machen kann. Also das ist ja eine ganz klare Lösung für das Problem. Und ich bin da auch überzeugt, dass es da eine Weiterentwicklung geben wird bei der Metabrille. Auch da hat man ja gesagt, die zweite Generation nimmt beispielsweise nicht mehr auf, wenn das Licht verdeckt ist. Dem ist man sich schon bewusst und es geht jetzt auch darum, nicht nur die Technologie weiterzuentwickeln und mehr Möglichkeiten zu schaffen, damit es transparenter ist, sondern auch dieses Produkt aus so einer Ecke herauszuholen und in die breitere Masse zu tragen, sodass es auch andere Nutzungsszenarien neben diesem Missbrauch gibt.
Den creepy Aspekt, den müssen Sie runterfahren. Du hast es jetzt so ein bisschen beschrieben, was da diskutiert wird oder was auch tatsächlich schon realisiert wird. Ich bin überzeugt davon, der Erfolg hängt mehr davon ab, dass man tatsächlich ein Produkt hat, was funktioniert. Und zwar auf beiden Ebenen. Klassische Funktionalität, tut es den Job, den es verspricht, in angemessener Weise, dass man als Kundin, Kunden sagt, okay, ich bekomme das, was ich auch erwarte, die Funktionalität stimmt. Und auf der anderen Seite natürlich durchaus auf dieser Style-Ebene ist es nachher ein stylisches Produkt, was ich mir ins Gesicht packen möchte. Und da haben sie die gute Kylie Jenner für teuer Geld eingekauft, aber da braucht es natürlich zukünftig noch viel mehr. Und da reicht sicherlich nicht, die KI mit Kylies Stimme auszustatten, irgendwelche Edelsteindetails aufs Glas zu setzen und die Form etwas zu verändern, sodass sie nicht mehr wie so eine Kastenbrille von Ray-Ban aussieht, sondern da ist sicherlich noch mehr nötig.
Aber so wie es halt eben auch bei einer Apple Watch gelingen konnte oder bei einem Oura-Ring, der eben auch mittlerweile ein Fashion-Statement zu der eigentlichen Funktion hinweg ist. Also ich meine, wie viele Menschen nutzen die MS-Uhr nur wegen ihres Aussehens und nicht wegen ihrer Funktionalität?
Absolut. Ich will euch gar nicht widersprechen. Ich glaube, dass diese Fashion-Ecke schon was Richtiges ist. Dieses Technology is always a two-edged sword gilt für jede Technologie und ich glaube, es ist gar nicht mal unbedingt die Primäranwendung, die das Problem macht. Problem macht die Schweinereien, die drumherum passieren. Und die werden nicht in der Kernzielgruppe stattfinden, die werden irgendwo stattfinden. Und die Frage ist, wie heftig die werden.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Und möchte beginnen mit einem Shopping-Erlebnis, was ich kürzlich in Berlin hatte. Ich bin durch Berlin-Schöneberg gewandert und habe dort vor einem, man höre und staune, Buchladen, der gerade neu eröffnet wurde, eine 300 Meter lange Schlange gesehen. Und dann habe ich erfahren, dass es in diesem Buchladen, der The Naughty Chapter heißt, vor allem Liebesromane zu kaufen gibt oder, wie man neudeutsch sagt, das Genre New Adult. Ich habe mir auch erlaubt, einen Blick in diesen Buchladen zu werfen und dort war alles rosa. Rosa Regale, rosa Ladentheke, selbst die Kasse in rosa. Und die Bücher waren ungewöhnlich bunt. Ein Riesenschild prangte an der Wand, Hot Girls Read Books. Und dann habe ich im Berliner Tagesspiegel einen Artikel über diese Neueröffnung gelesen und dort hat Maxi Schwabe, das ist die junge Unternehmerin, die diesen Buchladen eröffnet hat, gesagt, ja, man muss auch was für Instagram bieten. Ich glaube, was sie eigentlich sagen wollte, ist, man muss auch etwas für TikTok bieten. Denn der Erfolg, oder zumindest der Anfangerfolg dieses Buchladens, ist auf BookTok und die dort tätigen BookToker zurückzuführen. Es gibt schätzungsweise seit 3 bis 4 Jahren eine weltweite Bücher-Community auf TikTok. Unter diesem Hashtag BookTok erstellen und teilen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene kurze Videos rund um das Thema Lesen. Sie filmen sich dabei, wie sie auf ein trauriges Buchende reagieren. Sie zeigen auch ihre wunderbar sortierten Bücherregale oder ganz, ganz wichtig, kritisieren die Bücher, aber nicht im klassischen Sinne, sondern berichten im Regelfall hochemotional und hochbegeistert in kurzen Clips über ihre Leseerlebnisse. Diese BookToker haben einen riesigen Einfluss auf den Buchmarkt. Gucken wir uns zum Beispiel den deutschen Buchmarkt an. So schrumpft er seit Jahren vor sich hin. Auch im letzten Jahr ist er wieder um 2,7% geschrumpft. Auch wenn wir uns Buchläden in Deutschland angucken, dann sind die in den letzten 4, 5 Jahren um 25% zurückgegangen. Es gibt eine große Gegenentwicklung, den Book TikTok-Effekt, die Belletristik im Genre New Adult oder Young Adult wächst massiv zwischen 9% und 5%. Meine Frage an euch, was passiert hier eigentlich?
Wollen wir ein Buch mal als eine Technologie verstehen, wo wir sagen, die kann man unterschiedlich einsetzen? Dann ist das Buchlesen jetzt von einer anderen Ecke gedacht, eingebettet in absolut moderne lese-gesellschaftliche Trends. Und dieses BookTok oder auch das Instagrammable Book oder wie man es auch immer nennen will, New Romance oder Young Adult oder was das auch alles ist. Ich habe so ein Interview gehört und da sagte dann auch eine Leserin, ja, das Buch muss nicht nur gut zu lesen sein, es muss auch noch cool aussehen. Ich würde das gerne wohin stellen, ich möchte es wo zeigen. Also da sind mehr Dinge dran, als man üblich an einem Buch dran hat, wie der gute Deutsche, der also im Bertelsmann Buchclub gewartet hat, bis die Paperback-Ausgabe rauskommt und dann das zum -30% zum Verkaufspreis eigentlich gekauft hat. Und da, denke ich, tut sich schon viel. Und ich finde es bemerkenswert und eigentlich auch positiv, dass das Land der Lesenden in Deutschland damit eine gewisse Renaissance erlebt. Aber auch wieder nicht in einem Massenmarkt, sondern in einem Segment, das die Buchhändler und vor allen Dingen die Buchproduzenten auch unterstützt. Hansa oder Bastei Lübbe, so ganz klassische, nicht unbedingt Suhrkamp-Verlag-mäßige Unternehmen, profitieren von diesen Trends. Die sagen halt, das knüpft auch von den Inhalten dort an, wo wir angefangen haben zu lesen. Und wenn wir uns alle mal fragen, wie wir angefangen haben zu lesen, dann waren das nicht irgendwie Goethe und der Faust, sondern dann war das also jetzt mal ganz böse Hanni und Nanni, TKKG, Winnetou oder auch meinetwegen Asterix und Obelix. Und das sind alles keine Dinge, die wirklich irgendwie im Gehalt irgendwie es richtig rocken, aber so wird man an ein Medium herangeführt. Und daher finde ich das eine sehr spannende und sehr nachvollziehbare Entwicklung, die man aus edukativen Gründen nur äußerst begrüßen kann.
Das Kuriose ist ja ein bisschen dahinter, dass die Bücher ja gar nicht jetzt von Kindern oder Jugendlichen gelesen werden, sondern eher so, ich würde sagen, meine Generation ist so vielleicht ab 20 bis Mitte 30. Also das ist jetzt eine schöne Umschreibung, wie du sagst, dass man diese Menschen an das Buch heranführt. Ich teile absolut deine Einschätzung, dass das Buch nur das Medium ist und dass es eigentlich um die Stories geht. Und die Stories, die gab es damals schon, sie wurden dann nur eher über Filme oder Serien erzählt. Und jetzt hat sich eben so eine neue Kategorie im Buchmarkt entwickelt, die halt zwischen dieser Kinder- und Jugendliteratur und den klassischen Romanzen und Frauenromanen, die es ja nun schon lange gibt, angesiedelt ist und diese Lücke füllt und das dann eben auch noch smart nutzt mit BookTok, ihr habt es beschrieben, mit den besonderen Covergestaltungen, mit den limitierten Auflagen, mit der Nutzung des Farbschnitts, also wie die Seiten gestaltet sind. Das führt ja eben auch zu so einem Sammelhype. Und da wurde eben das Marketing gut genutzt, was vielleicht andere vorher in diesem Markt, in dem Buchmarkt weniger gemacht haben. Grundsätzlich würde ich aber sagen, die Geschichten sind jetzt keine neuen, sondern es ist einfach die bestimmte Erzählart, die sich jetzt ein neues Medium gesucht hat. Und es gibt viele Autoren, die nachliefern ohne Ende. Manche sprechen ja hier schon von so einem Fast-Fashion-Markt oder ziehen diese Bezüge zur Fast-Fashion. Und es wird nachgeliefert und das führt dazu, dass dieser Markt so floriert und gut performt.
Entscheidend ist hier schon dieses Zusammenwirken. Zum einen TikTok-Algorithmus, der hat Interessen fördert. Zweitens der Trend zum Physischen, der geschickt ausgenutzt wird. Also ich sage es mal ganz offen, die Storys können es nicht sein. Das sind die uralten Geschichten, die in jedem Liebesroman erzählt wurden. Kontexte werden variiert, mal im Krankenhaus, mal am College, mal mit Drachen, mal ohne Drachen, mal im Sport. Aber die Storys sind dieselben und auch noch in einer sehr, sehr simplen Sprache.
Aber das ist ja das, was gut funktioniert. Die Menschen wollen ja sich an sowas gerade festhalten. Und das funktioniert ja nicht nur in den Büchern, sondern dann ja auch in den dazugehörigen Serien. Also ich frage mich, warum diese Serien rauf und runter hypen momentan. Aber die werden ja in einer absoluten Begeisterung geschaut. Also egal, wie klassisch diese Storyline ist.
Freunde, mal ganz ehrlich, wir kennen die Sache mit dem Wurm und dem Fisch und dem Angler. Ja, also das würde ich schon mal gelten lassen.
Ja.
Dass es also jetzt nicht unbedingt mein Cup of Tea ist, das kann man schon verstehen.
Markus, du hast vorhin die Hoffnung genährt, dass es immer mehr Menschen geben wird, sobald sie älter werden, dass sie switchen werden von diesen Young Adult Büchern hin zu guter Literatur.
Nö.
Dass die ein oder andere, der ein oder andere vielleicht auch mal zum guten alten Goethe wieder greift.
Da habe ich auch meine Vorbehalte.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur, hallo. Also A habe ich gesagt, wir haben alle irgendwie mit Hani und Nani oder Asterix oder meinetwegen irgendwie angefangen und dann irgendwann einen Übergang geschafft. Ich sage das jetzt nicht voraus, sondern mir geht es einfach nur darum, dass das Lesen an sich und dessen, was wir da lesen, nicht unbedingt jetzt das Hochtrabende sein muss, sondern das kann auch Trivia sein.
Und ich würde sagen, auch die Thriller, auch die sind ja nicht sonderlich hochtrabend und wiederholen das gleiche Schema und die gleiche Storyline immer wieder und wieder. Und das sind wiederum die älteren Männer, die sie lesen.
Insofern ist, wer da was liest, gar nicht der entscheidende Punkt, sondern dass gelesen wird, das halte ich für entscheidend.
Ja, jetzt muss ich natürlich folgende Frage stellen. Hanna, was liest du denn so, wenn es keine Fachliteratur ist?
Ja, ich muss sagen, ich habe mich leider dieser Kategorie nicht so annehmen können. Also die eine oder andere Serie, also dann Verfilmung dieser Geschichten, konnte ich schon mal in einer schwachen Minute mir anschauen. Und ansonsten bin ich schon eher in der Klassik unterwegs und eben bei den wunderbaren neuen Autoren. Also mein absoluter Lieblingsautor, Tarkes Würger. Sagt er euch was?
Würger klingt gut.
Tarkes Würger, Top-Autor.
Was hat er geschrieben?
Er hat geschrieben, Der Club für Polina, Noah, wunderbare Bücher. Er kommt jetzt zu uns in die Manufaktur für eine private Lesung. Das wird ein schöner Abend.
Wunderbar, wunderbar. Markus, was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Das wollt ihr nicht wissen.
Doch, du bist wahrscheinlich mit dem klassischen Thriller unterwegs, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin Sachbuchfanatiker. Ich lese gerade die Geschichte des Christentums zwischen 380 und 950.
Schön.
Der Aufstieg ohne religiöses Pipapo, sondern als soziales Phänomen. So, jetzt ihr.
Ja, ich gehöre, wie von Hanna richtig analysiert, genau in diese Gruppe der alten weißen Männer, die am liebsten Thriller lesen. Und ich sage gerne, was man hier gelesen haben muss. Es sind natürlich alle Werke von Ian Rankin.
Und was ist mit den Slow Horses?
Oh, brillant. Brillant, muss ich gestehen. Brillant.
Das war's für heute. Im Gegensatz zur Konkurrenz bieten Aldi Süd und Aldi Nord keine extra Rabatte und Boni für App-Nutzer an. Diese Botschaft wird aktuell im Rahmen einer großen Werbekampagne unter dem Motto »Ein Preis für alle« in Deutschland kommuniziert. Wie ist diese Strategie einzuordnen? Meta erweitert in Kooperation mit der Mega-Influencerin Kylie Jenner sein Sortiment von AI-Brillen um die Starfire Edition. Ist dies jetzt der große Durchbruch im Markt für smarte Brillen? Der Buchmarkt schrumpft seit Jahren. Die Genres Young Adult, New Adult hingegen wachsen gewaltig. Dafür sind vor allem sogenannte BookTalker verantwortlich, die auf TikTok in kurzen Clips hochemotional und begeistert über ihre Leseerlebnisse berichten. Was passiert hier? Wurde das Marketing für Bücher neu erfunden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dun, 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 dun. Der St. Galler Marketing.